Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Schönen guten Morgen. Zu Gast ist Hamze Bitici und ich stelle ihn jetzt mal vor mit Hilfe seiner zahlreichen Betätigungsfelder. Er ist nämlich Schauspieler, Theaterpädagoge, Regisseur, er ist Filmemacher und er ist Familienhelfer. Außerdem hat er den Verein Roma Trail gegründet und ist Mitglied des Berliner Landesvorstandes der Linken. Schönen guten Tag, Herr Bitici.
Schönen guten Morgen, Leutsche Liebes allerseits.
Ich freue mich, dass Sie zu Besuch im Deutschlandfunk Kultur sind. Was würden Sie denn vielleicht Ihrer Vorstellung, die ich jetzt so gegeben habe, noch zusetzen? Wie würden Sie sich vorstellen?
Ich glaube, Sie haben das schon richtig zusammengefasst. Es ist schwierig, das auf eine Berufsfeldgruppe zusammenzufassen. Ich würde mich als eine Art politischen Kulturaktivisten nennen. Das genau ist so ein bisschen auch wie Roma Trail, unser Verein, eben zusammengestellt ist. Es gibt ein Feld, da geht es um Jugend und Kultur. In der Mitte geht es viel um Kunst und Kultur. Und in der dritten Hälfte geht es eben vor allem um Aktivismus und Politik. Und wenn man das subsumiert, ist vor allem eben künstlerische Bildung ein wichtiges Thema bei uns. Aber eben als Querschnittsthema Antiziganismus.
Hamze Bitici, zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Eins seiner Projekte ist das Roma Filmfestival Acque di Cea. Das wird Anfang Dezember zum 5. Mal in Berlin stattfinden. Herr Bitici, Acque di Cea, was heißt das?
Na kiekste, na siehste, you see? Also,
na kiekste.
Genau, eine Möglichkeit von wegen. Auch wir kriegen es hin, vor allem eben selbstbestimmt. Und genau, wir feiern die 5. Edition und das Motto ist eben Selbstrepräsentation im Widerstand und vor allem in unserem eigenen Widerstand. Und Self-Representation, da geht es nicht nur darum, dass wir quasi unsere Geschichte irgendwie der Mehrheitsgesellschaft erklären wollen, sondern vor allem uns selber, weil da ist so viel, was vor allem eben über uns erzählt wurde. Und Selbstrepräsentation ist mein persönlicher Widerstand. Das ist auch ein Lebensmotto.
Ich wollte mich nach dem Wort Widerstand gerade mal fragen. Widerstand wogegen? Also Widerstand gegen Fremdbestimmung, was Roma immer wieder erfahren. Also jeder weiß irgendwie irgendwas zu Roma, aber fragt gar nicht erst nach, ob es stimmt. In die Richtung?
Die Roma-Kultur, der Roma an sich, gibt es nicht so. Aber es gibt die Gruppe und vermeintlich sollen die aus Indien kommen und die größte Minderheit hier in Europa mit 12 bis 15 Millionen zusammenfassen. Aber es geht vor allem hier bei Acque di Cea um Narrative, die von außen kamen. Und es geht darum, sie quasi neu zu denken und vor allem auch klarzumachen, dass wir immer auch schon in der Filmindustrie sichtbar waren, nur eben fremdbestimmt. Stimmt und wir müssen unsere eigene Perspektive sichtbar machen, darum geht es vor allem. Und eigene Geschichten erzählen. Acque di Cea ist ein Ort dafür, das seit 5 Jahren wächst. Viele Kurze- und Dokumentarfilme über Widerstand zum Beispiel, wie ich Partisanin wurde, ist zum Beispiel von einer Roma-Regisseurin Vera Latzkova die Geschichte ihrer Großvaters und anderen Roma-Partisanen recherchiert und auch nachempfindet, was das bedeutet, weil es gibt nicht nur Opfergeschichten, die nicht erzählt wurden, sondern es gibt auch Geschichten des Widerstandes. Und da sind wir auch gerade dabei, das noch mehr zu recherchieren. Da gibt es unglaublich viele spannende Geschichten dazu.
Wie viele Filme zeigen Sie?
Genau, es geht vom 2. bis zum 6. Dezember. Und da geht es halt vor allem darum, dass wir beispielsweise ein besonderer Fokus ist auf die feministische Perspektive. Und es sind 16 Filme, davon sind 9 Filme, die eben von weiblichen Regisseurinnen gemacht sind. Mhm. Und meistens thematisieren sie auch explizit die feministische Sichtweise und Thematik. Eine starke Geschichte beispielsweise ist Bibi Zahra Kali. Das ist eine Roma-Patronin und die magische Kraft der Roma-Hexen. Oder auch reale Figuren wie die der schwedische Roma-Aktivist und Schriftstellerin Katharina Taikon. Also dieses Mystische, was immer so ein bisschen mit unserer Community zusammengefasst wird, da geht es auch so ein bisschen um Selbstrepräsentation, aber auch irgendwie das Gefühl von Awareness zu haben, dass wir selber auch über diese Geschichten erzählen dürfen, ohne immer nur uns als Beamte oder, irgendwelche diese gutbürgerlichen Geschichten, die man immer so hört, dass wir ja quasi schon seit mehreren Jahrhunderten in diesem Land leben, aber wir werden immer nur mystisch dargestellt. Und da geht es halt darum, die neue Generation will auch dieses Bild nochmal neu erfinden. Das ist super spannend.
Also bleiben wir doch mal dabei, diese Klischees von außen, diese Sicht von außen auf Roma und vor allem immer die Sicht auf Probleme, würde ich jetzt auch mal sagen. Wenn Sie jetzt mal die Innensicht, Ihre Innensicht schildern, was bedeutet es denn für Sie, ein Romni zu sein?
Also ein Rom ist ein Mann, eine Romni ist eine Frau. Roma sind wir alle, das ist Plural schon. Und Frauen bedeutet Romja.
Und es schon gibt, die erste Lerneinheit. Genau, also, was bedeutet es für Sie, ein Rom zu sein?
Genau, ich glaube, das ist immer wieder neu. Also jedes Mal, wenn man morgens aufsteht, muss man erstmal realisieren, wo, was, wer, warum und so weiter und so fort. Also was man sich nicht aussuchen konnte, ist seine eigene Identität. Die versucht man aber immer wieder neu zu kreieren oder auch irgendwie neu mit aufzubauen. Und mein Wunsch war halt auch vor allem in diesen gesellschaftlichen Räumen, in denen ich mich befinde. Und eins davon ist eben meine Identität als der Gruppe der Roma. Aber ich bin genauso Jugoslawe, Serbe, Kosovare, Deutscher und vor allem eben auch Rom.
So. Weil Sie sagen, es ist jeden Tag, wenn ich aufwache, irgendwie muss ich nochmal wieder neu mich irgendwie quasi sammeln. Heißt das, das Sein als Rom, das ist immer da und wird von Ihnen immer irgendwie hinterfragt oder beziehungsweise die Identitätsfrage stellen Sie sich ständig?
Also ich stelle sie mir eigentlich nicht, Sie stellen sie mir und vor allem eben die Mehrheitsgesellschaft stellt sie mir. Aha. Ich persönlich habe gar kein Problem damit, aber ich vermute, dass die Mehrheitsgesellschaft da sehr viele Fragen diesbezüglich hat. Und es war schon immer auch spannend für mich, gesellschaftliche Räume neu zu schaffen.
Herr Pitici, Sie sind 1982 in Prizren im Kosovo geboren und haben die ersten Lebensjahre ja dort verbracht. Haben Sie da noch eine Erinnerung?
Bisschen, ganz wenig, aber... Sie war nicht rosarot, aber sie war so ein bisschen orange, würde ich zusammenfassen. Genau. Mein älterer Bruder und ich sind mit meiner Oma aufgewachsen, da meine Eltern ja werkstätig waren und keine Zeit hatten unter der Woche. Da haben wir aber auch die großartige Möglichkeit gehabt, bei so viel Mystik, die meine Oma zusammengefasst hat, weil sie war sowas wie so eine Art, keine Ahnung, sowas wie eine Dorfälteste. Gott hab sie selig, wenn sie aufstehen musste und dann ins Bad gehen, hat sie immer fast eine halbe Stunde gebraucht, weil sie mit dem rechten Fuß aufstehen musste und dann so ein bisschen wie diese Baseballschläger sich so dreimal irgendwie nach links spucken und so weiter und so fort. Und viele dieser Momente habe ich quasi aufgesaugt, beispielsweise mir nicht nachts die Fingernägel schneiden zu dürfen, weil es Unglück bringt. Ich bin bald 40 und ich mache es immer noch nicht. Und ich erinnere mich immer dran, wenn wir irgendwie auf dem Markt liefen, das war so, als würde sie diesen Markt organisieren. Sie musste quasi von Marktstelle zu Marktstelle irgendwie stand mit allen ein bisschen plaudern, wie es denen ging. Aber es ging halt nicht nur um die Person, sondern wie geht's dem Göttergarten, wie geht's gesundheitlich mit der Arbeit und so weiter und so fort. Wie geht's der Tante?
Also sie war so ein richtiger Mittelpunkt scheinbar,
Es war sowas wie die Nachrichten eigentlich. Sie hat,
Ach so.
Unbewusst war sie die krasseste Journalistin, die ich je mir vorstellen konnte, weil sie sich alles noch merken konnte.
Was Sie eben gesagt haben mit dieser Mystik und mit diesem Nägelschneiden und irgendwie sich über die Schulter spucken und so weiter. Also das ist das, was Sie vorhin auch sagten. Also die Mystik eben jetzt wird von außen den Roma immer unterstellt, aber Sie betonen das ja jetzt von sich aus ganz selbstbewusst, weil Sie es auch selber spannend finden oder weil es Sie geprägt hat.
Es gibt wenig Verschriftliches. Unsere Geschichte ist meistens oral weitergegeben worden und zwar über Jahrtausende. Und das Spannende ist, so viele Gedichte, Poesie, Lieder, die wurden mündlich nur weitergegeben. Und dass man das überhaupt über Jahrhunderte geschafft hat, finde ich extrem spannend. Und viele dieser Sachen haben sich dann natürlich der Umgebung und den Gegebenheiten angepasst. Aber sie hat mir eigentlich erklärt, dass Erinnerungskultur auch anders gelebt werden kann. Auch als starke, gläubige Frau hat sie sich natürlich ihre Religion nicht aussuchen können. Sie ist in den Islam geboren und das ist ein Teil ihrer Identität. So wie ein serbisch-orthodoxer Mann oder Frau sich das auch nicht aussuchen kann, sondern dort dann quasi die Religion des Landes übernimmt. Und das passiert je nachdem, ob man in Bosnien ist, ist es der Islam. Wenn man in Makedonien ist, ist es meistens auch Islam. Aber es gibt dann Länder wie, keine Ahnung, Rumänien oder so, da ist es eben eine andere Religion. Und das ist spannend, dass das aber trotzdem Teil der Identität ist. So.
Man hört sie quasi lächeln, also so in Erinnerung an ihre Kindheit bei ihrer Oma. Sie sind dann 1990 nach Deutschland gekommen mit ihrer Familie und ihre Oma ist dann aber im Kosovo geblieben, oder?
Mhm, richtig, genau.
Was war der Grund, nach Deutschland zu kommen?
Die Situation hat sich ja verschärft, weil Milosevic in Pristina auf albanische Studenten schießen hat lassen. So. Und für uns war es klar, dass die Situation nicht einfacher wird. Zumal wirtschaftlich war das so, dass einfach Menschen aus unserer Community bis dato eigentlich relativ gut gelebt haben. Und also die Gewerkschaften, das war unser Rückgrat. Da gab es nicht diese Hierarchien. Klar gab es sie unbewusst und natürlich hat irgendwie ein Sohn eines von einer Mehrheitsangehörigen einen anderen Job bekommen. Aber auch wir Roma wurden meistens wahrgenommen zumindest so. Wir hatten die Möglichkeit, auch Anfang der 60er mit unserer Kultur, Folklore auch sichtbar zu sein. Und das hat dann aufgehört und es wurde immer monotoner. Und das hat sich dann im Kosovo eben die Mehrheitsgesellschaft, das waren dann eben Albaner, nicht mehr gefallen lassen. Und es war für uns auch so, meine Eltern haben ein Haus gebaut und meine Tante, also die Schwester von meinem Vater, ist in Holland quasi seit 20 Jahren als Gastarbeiterin gewesen. Und dann hat mein Vater versucht, da irgendwie Fuß zu fassen. Das hat nicht ganz funktioniert, also sind wir dann nach Deutschland. Genau. Und übrigens kam Genscher und rief an und meinte, wir haben ein Problem mit der Mauer. Kannst du uns da irgendwie helfen? Und dann dachte ich, ja gut, wenn jetzt alle nach Prag gehen, dann komme ich mal. Ich versuche mal, da was zu regeln. Und zack, die Mauer ist gefallen. 15. September 1989 kamen wir an.
15. September 1989 sind Sie nach Deutschland gekommen und zack, genau, ist die Mauer gefallen.
2 Monate später oder nicht mehr, genau.
Erinnern Sie sich an die Zeit?
Nein, ich weiß
so
nur.
So Ihr erster Eindruck?
Nicht wirklich. Also ich weiß, dass wir waren ja immer von Flüchtlingsheim zu Flüchtlingsheim. Das waren immer unterschiedliche Wohnungen oder teilweise gab es auch Häuser mit 3 Familien, teilweise waren es Container und so weiter und so fort. Also alles mal miterlebt. Wir sind immer von einem Ort zum anderen gezogen. Einmal waren wir in Göppingen, dann waren wir in Aalen, dann waren wir wieder irgendwo anders. Und in Göppingen kann ich mich noch daran erinnern, es war ziemlich kalt, als mein Vater dann mit einem Nachbarn irgendwie eine Zigarette geraucht haben. Und da hat er eben zu ihm gesagt, Power Yazid, also die Wand ist gefallen oder die Mauer ist gefallen. Und ich wusste jetzt nicht, was er damit meint. Und ich dachte, oh mein Gott, da ist irgendeine Mauer auf irgendeinen Menschen gefallen. Und aber er hat nicht mit uns wirklich kommuniziert und wir wussten nicht genau, was es bedeutet. Aber ein paar Monate später haben wir dann mitbekommen, was da passiert ist. Und da gab es diese Jubelschreie. Ich kann mich eigentlich nur an die WM erinnern. Und Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, alle hatten diese T-Shirts an. Und Rostock-Lichtenhagen wurde nie wirklich thematisiert. Aber ich weiß noch, da gab es Gruppen von Menschen, die vor unseren Heimen standen und uns versucht haben zu beschützen.
Also ich finde das unheimlich spannend, wie Sie, der ja noch ein Kind war damals, wie Sie sich daran erinnern, weil ja es muss ja überhaupt so viel auf Sie eingeströmt sein, jetzt mal jenseits des Mauerfalls in Deutschland. Also überhaupt dieses von zu Hause weg sein, von der Oma weg sein, in einem anderen Land sein, ständig die Asylbewerberheime wechseln, wie Sie es eben beschrieben haben. Das ist ja für einen 8- oder 9-Jährigen sowieso wahrscheinlich ein einziges Chaos. Wie haben Sie sich gefühlt, also wo Sie da gelandet sind?
Also eins dieser besonderen Felsen war halt immer meine Familie, meine Mutter, aber auch mein älterer Bruder. Das war klar, dass wir zusammengehören, mein Vater, meine Mutter und wir 4, beziehungsweise mein jüngerer Bruder ist dann in Aalen geboren. Aber bis dato war das Einzige, was ich wirklich extrem vermisst habe, meine Oma. Und klar ist es schwierig für Kinder, die jetzt irgendwie Freunde aufbauen, irgendwie nach 2 Wochen müssen sie schon wieder irgendwo anders oder nach 3 Monaten oder. Und ich habe dann gar nicht versucht, großartig Freundschaften zu schließen, sondern so ein bisschen mich versucht, davor irgendwie zu schützen, weil ich gemerkt habe, das tat immer wieder neu weh.
Wie sind Sie eingeschult worden?
Also ich war mit 8 war ich in der 1., mit 9 war ich in der 4., dann war ich irgendwie mit 10 wieder in der 3. und dann war ich irgendwie in der 4. dann wieder zurück mit 9.
Wo gerade ein Platz frei war,
genau,
so hört sich
genau,
das
so,
an.
Von ach, Stadt zu Güte. Stadt, ja. Also so eine Stabilisierung begann erst Sommer 92, ja. Da kamen wir nach Freiburg von Villingen-Schwenningen. Das war unsere 16. Station.
Ach so, und die Stabilisierung, weil Sie dann mal irgendwo bleiben konnten.
Da waren wir länger, genau. Von 92 bis 98 waren wir in einem Flüchtlingsheim in der Hammerschmidtstraße 18, genau. Das gibt es immer noch. Und genau, da habe ich meine ersten Gehversuche als Aktivist quasi starten dürfen.
Als Aktivist haben Sie da starten dürfen? Was meinen Sie damit?
Also das erste Mal waren wir 1991, als wir in einem Kirchenasyl waren. Da gab es eine Demonstration, weil es um Menschen aus Mazedonien ging, die abgeschoben werden sollten. Und uns hat man gesagt, wenn wir uns jetzt quasi in Tübingen diese Kirche zusammentun, dann kriegen wir vielleicht eine politische Möglichkeit, hier bleiben zu dürfen. Und 92, genau, meine Mutter hat relativ früh angefangen, für die Frauen vor allem im Flüchtlingsheim zu übersetzen. Und dann irgendwann wurde es dann einfach zeitlich schwierig, weil wir kamen von der Schule, dann Mittagessen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das irgendwann übernommen. Und es gab dann sowas wie so eine Art Sprechstunde bei unserem ehemaligen Staatsminister Gernot Erler von der SPD. Und dann habe ich eigentlich auch gemerkt, in was für einer Situation gerade Menschen aus dem Balkan sind.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind Sie als Zehnjähriger in die Sprechstunde von Gernot Erler gegangen.
Ja, das war also so richtig aktiv mit 12, ja, genau.
Sie nennen sich, Herr Bitici, selber einen Aktivisten. Als Sie in Deutschland angekommen sind, hat Ihre Familie da dieses Roma-Sein leben können hier oder haben Sie sich das eher, ja, haben Sie das eher versteckt?
Beides. Also klar habe ich mit meiner Mutter meine Muttersprache gesprochen, aber mein Vater hat mir relativ am Anfang schon klar gemacht, sag am besten, du bist irgendwie, keine Ahnung, Grieche, Albaner, Türke, was auch immer, aber nicht Roma. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht so einfach. Und damit hat er recht. Und ich war alles Mögliche und habe auch damit kokettiert mit dieser Identitätsverschiebung. Und das Einzige, was ich wollte, war dazuzugehören. Egal in welcher Kombination, ob jetzt irgendwie kurdisch, senegalesisch, wie auch immer, dann wollte ich immer ein Teil davon sein. So.
Ja. Und wie haben Sie dann die eigene Roma-Kultur wiederentdeckt?
Ich habe sie mit einfließen lassen ab, keine Ahnung, dem 12., 13. Lebensjahr. Genau.
Sie sind Schauspieler, habe ich gesagt.
Genau.
Wann kam das mit der Schauspielerei in Ihr Leben?
Richtig.
Weil da hatte ich das Gefühl, dass das auch noch so ein Punkt ist eigentlich, passt zu dem, was Sie eben gesagt haben,
richtig.
So Identitäten ausprobieren, oder?
Genau, das erste Mal war im Stadttheater Freiburg, gab es das legendäre Pralipe-Theater, die haben die Bluthochzeit gespielt auf der Hauptbühne und wir haben ein rumänisches Roma-Märchen, die Blume des Glücks, oben spielen dürfen. Das waren meine ersten Vorbilder quasi, kam ich mit denen in Kontakt und da gab es eine richtig krasse Szene mit zwei Männern, die zwei Hähne und es ist super schön beleuchtet worden, es war für mich auch ein Gefühl von wegen, okay, jetzt ist es super kitschig, aber ich glaube, das hat was mit mir gemacht. Und ab da habe ich dann eben meiner Theatermutter gesagt, übrigens, das da vorne, was du da siehst, das ist meine Kultur. Ich bin auch Roma. Und sie musste dann schmunzeln. Ja, Schatz, ich weiß es jetzt. Sei mal leise, bitte.
Sie haben das tatsächlich auf der Bühne quasi wiederentdeckt. Also als etwas Schönes wiederentdeckt. Wo der Vater gesagt hätte, du sag da mal lieber nicht zu, ist da dann plötzlich was Positives für Sie damit verbunden gewesen.
Ich glaube, dass dieser Applaus für diese Menschen, die auf der Bühne standen, ein Gefühl von Anerkennung war. Die sind alle aufgestanden, es gab Standing Ovation, aber das war mir relativ egal. In dem Moment, wo sie da vorne vor der Rampe standen und sich verbeugt haben, habe ich gemerkt, das ist ein Beruf, die kriegen dafür Geld und die können sich jeden Tag neu verwandeln. Ich glaube, ich will genau das.
Haben Sie dann ja auch gemacht, sind zur Schauspielschule gegangen, sind unter anderem hier beim Maxim Gorki Theater, waren aber auch schon im Theater in der Nauninenstraße in Berlin, immer wieder auf der Bühne gestanden. Man so überlegt, ob so künstlerische Ausdrucksmittel, also Schauspielerei, aber auch Film bei Ihnen, ob das leichter ist, mit der Mehrheitsgesellschaft über solche Ausdrucksmittel ins Gespräch zu kommen oder ob die Szene einfach offener ist und man als Rom vielleicht dann da ganz andere Möglichkeiten hat als in anderen beruflichen Feldern.
In anderen beruflichen Feldern geht es ja viel um diese Herausforderung. Es geht da nicht nur um defizitorientiertes Sehen oder Handeln, sondern es sind viele Herausforderungen, die halt einfach noch Zeit brauchen, die man nicht von heute auf morgen gelöst kriegt. Wie dann auch. Es hat über Jahrhunderte gab es da irgendwie keine wirklichen Unterstützungen und jetzt erwartet man von heute auf morgen, dass alles perfekt läuft. Und in allen Bereichen am besten.
Wer erwartet das?
Das erwartet das System, würde ich sagen. Also zum System gehört die Gesellschaft. Das heißt, das erwartet irgendwie ein Mensch, der hinter einem Pult sitzt, bei irgendeiner Verwaltung. Das erwartet eine Didaktin, weil das ihr Job ist, diesen Kindern was Schnelles beizubringen. Das erwartet ein Arbeitgeber. Und das kann man ja auch. Aber es sind nicht immer die gleichen Voraussetzungen geschaffen worden. Und ich glaube, wenn sich ein Mensch, und das ist ja das Schöne an einem Film oder einem Theaterstück, da ist man sehr komprimiert mit Zeit und Raum und man kann darüber reflektieren und kann sich selber mit der Situation oder dieser Figur identifizieren.
Ich glaube, das war wahrscheinlich auch so, schätze ich mal, ein Punkt, den Sie aus dem eigenen Werdegang erinnerten, als Sie Vereine gegründet haben für junge Roma, Amarodrom. Amaroforo war ein Verein. Und hier in Berlin 2012 haben Sie Roma Trail e.V. gegründet. Da ist ja diese pädagogische Arbeit, künstlerische Workshops, ist ja da direkter Bestandteil Ihrer Vereinsarbeit. Geht es darum, eben also Identifikation zu ermöglichen, Jugendlichen?
Also nicht nur Jugendlichen, uns allen. Sony Weiss, einer unserer letzten Überlebenden, als er am 27. Januar sprechen durfte im Bundestag, hat er einen Satz gesagt, der mich sehr prägt, nämlich: Unbekannt macht unbeliebt. Also wenn ich meinen Nachbarn ein bisschen besser kennenlernen würde, dann würde diese Grausamkeit wahrscheinlich so nicht stattfinden, wie sie stattgefunden hat. Hoffe ich zumindest. Und wenn ich diesen Nachbarn aber nicht kenne, dann habe ich irgendwie nicht das Gefühl von Empathie für diese Person oder für diese Familie oder. Und dadurch ist es passiert, was passiert ist. Und zwar nicht nur mit der Roma, sondern mit der Jüdischen, mit allen Communities, die man quasi so erstmal als fremd wahrnehmen wollte. Und ich glaube, für uns ist es eine sehr große und wichtige Möglichkeit, uns quasi auch von verschiedensten Blickwinkeln zeigen zu wollen und nicht in einer positiven. Also nur weil ich zu dieser Community gehöre, heißt es nicht, dass ich jeden Menschen dieser Community mag. Genauso bin ich aber Deutscher. Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt jede Person, die einen deutschen Pass hat, mag. Punkt. Aber bei Roma Trial oder Roma Trial, das ist ein Wortspiel. Unser Name soll ja auch irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken helfen. Da geht es darum, dass wir sagen, wenn Jugendliche beispielsweise bei unserem Bundesprogramm von Demokratie leben, es geht um Antiziganismus und es geht um ein Tool. Also wenn wir jetzt diese Peer-TrainerInnen-Ausbildung an Jugendliche weitergeben und die gehen in die Klassen und sagen, pass mal auf, wir sind ungefähr im gleichen Alter, aber zwischen uns ist überhaupt kein Unterschied. Nur, dass ich wahrscheinlich irgendwo anders geboren bin oder eigentlich auch nicht. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, aber sehe vielleicht anders aus, aber das ist nicht mein Problem. Ihr macht es zu meinem Problem. Lasst uns darüber reden. Mhm. Wir erzählen uns ein bisschen gegenseitig was. Wir müssen jetzt nicht sofort Freunde werden, aber es könnte passieren, dass wir sogar Freunde werden. So.
Also das ist ein konkretes Projekt. Also
Bildungsprogramm,
sind die Erfahrungen?
Also Bildungsprogramm gegen Antiziganismus wird von Demokratie Leben unterstützt, gefördert. Das geht 5 Jahre lang. Die Erfahrung ist extrem positiv, weil Jugendliche bis jetzt einfach überwiegend sagen, dass sie mit diesem Thema sich so gut wie gar nicht auseinandergesetzt haben, weil es einfach auch nicht im Curriculum steht. Also man hat irgendwie homosexuelle Kommunisten, Sinti und Roma in so einem Nebensatz erwähnt. Aber was es wirklich bedeutet hat, wird da nicht wirklich erzählt. Und das ist gefährlich, wenn solche Aussagen gemacht werden. Heutzutage sowieso.
Wenn man es nicht mit sich verbinden kann. Und genau da versucht Hamze Pichichi unter anderem mit seinem Verein Roma Trail, also so ein Bindeglied auch, also ein sich gegenseitig kennenlernen können, zu ermöglichen. Wenn ich mir so überlege, wir haben jetzt von Ihnen erfahren, welche Vereine Sie alleine gegründet, unterstützt haben, welche Bildungsarbeit Sie damit initiiert haben und eben auch immer weiter treiben. Vor genau 50 Jahren war es ja, als die Roma sich beim ersten Weltkongress irgendwie tatsächlich ja so politisch-gesellschaftlich zusammengeschlossen haben und nach außen gegangen sind und eben Ziele formuliert haben und Dinge eingefordert haben. Wenn nicht jetzt, so mein Eindruck jetzt ist, dass es sehr viele junge Vereine, sehr viele Organisationen junger Roma gibt und da das Auftreten ein sehr selbstbewusstes ist. Haben Sie das Gefühl, Herr Pichichi, dass das Selbstbewusstsein der Roma-Community insgesamt viel stärker ausgeprägt ist als vor 50 Jahren?
Ich hoffe, dass ich das Glas halb voll sehe und würde sagen, ja. Auf der anderen Seite sind die Nöte einfach viel krasser geworden. Also man hat sich organisiert, 71, in der Nähe von London, weil man gegen ein ein System quasi rebellieren wollte, weil es vor allem darum ging, dass Menschen beispielsweise mit ihren Trailers nicht überall parken durften. Denen wurde das einfach weggenommen. Das war ein Wohnort, so ein Campingwagen. An der Situation hat sich heutzutage, ich meine Brexit, klar, England ist nicht mehr Teil der EU, aber diese Menschen leben seit Jahrhunderten dort. Und die werden immer noch behandelt, als würden sie nicht dazugehören. So. Die Situation ist für Menschen in England verheerend. Aber die Situation generell in Osteuropa ist für Menschen aus der Roma-Community eine absolute Katastrophe. So, dass es jetzt mehr Roma-Organisationen gibt, das kann man ja gut finden, das ist ja auch richtig. Es sind ja aber im Endeffekt irgendwelche Fördermittel, Möglichkeiten, damit man irgendwie überleben kann. Und das darf es nicht sein. Ich fände es viel wichtiger, wenn wir quasi wie im alten System die Möglichkeit hatten, Menschen in Brot und Lohn zu bringen, anstatt dass man künstlich irgendwas herbeischafft. Und das finde ich, es ist jetzt schon gefährlich und ich weiß nicht, wo das hinführen soll.
Also Sie meinen, diese Vielfalt der Vereine ist eigentlich fast mehr Ausdruck des Problems, als dass es irgendwie ein positiver Ausdruck des Engagements oder des Aktivismus wäre. Ich habe jetzt eben aus Ihren Worten auch gehört, dabei ist mir nochmal klar geworden, wie unterschiedlich doch auch die Situation der Roma ist, wenn man jetzt nur mal europaweit guckt oder so. Würden Sie trotzdem sagen, dass Sie mit einer Stimme überhaupt sprechen können?
Also vielleicht nur bei der einen Situation, wenn es um den Antiziganismus geht, dann können wir definitiv mit einer Stimme sprechen. Ansonsten ist es natürlich so, dass die Menschen erstmal auch Bürger ihrer eigenen Länder sind. Aber man hat sich ja das Land meistens nicht ausgesucht. Es gibt Roma auch aus Syrien, es gibt Roma aus dem Kosovo, es gibt Roma aus Rumänien und so weiter und so fort. Aber die haben nicht alle den politischen gleichen Status. Und das heißt, Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, die dann nach 20 Jahren wieder abgeschoben werden, weil es dort jetzt irgendwie sichere Herkunftsländer gibt, dann finde ich, da muss man diese Frage nochmal stellen. Was passiert denn mit diesen Menschen? Also, wann gehören sie denn dazu oder nicht? Also, wie viele Jahrhunderte wollen wir dieses Spiel noch spielen? Und wenn wir mal wirklich gucken, also wirklich viel verändert hat sich nicht, weil ich würde mir ja viel mehr wünschen, dass viel mehr von uns in gefestigten Strukturen sind. Und zwar in der Verwaltung, im öffentlichen Dienst, in der Politik und überall im öffentlichen Leben. Das passiert doch nicht.
Sie sind ja aber auch nicht nur Aktivist in Vereinen, Sie sind ja auch politisch engagiert in der Linken. Haben Sie das Gefühl, können Sie mehr bewirken in der Vereinsarbeit, in Ihrer Bildungsarbeit als Schauspieler oder aber in der Politik?
Vielleicht fange ich mit der Politik an. Also die Roma werden mehr oder weniger so ein bisschen wie die Paria wahrgenommen. Meine Partei, die Linke, ähnlich, also auf Bundesebene zumindest. Auf Landesebene ist es nicht so, obwohl wir da auch Schwierigkeiten haben, wenn wir überlegen, wir haben fast 60% der Bevölkerung hier in Berlin, die für einen Volksentscheid steht, aber wir nur knapp 14% bekommen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die Situation der Wohnverhältnisse hier. Ist eine extrem brisante, zu der wir uns ja auch erklären müssen. So, das ist das eine. Koaliert man da oder nicht? Ich persönlich fand es sehr schwierig, aber wir müssen das machen. Das heißt, ich als einer der wenigen Menschen von der Roma-Community kann natürlich seine Interessen mit reinbringen, dass es demnächst von dem Aktionsplan Roma ein Landesprogramm gibt, dass unser Roma-Beirat existiert oder jetzt in Arbeit kommt, dass wir demnächst einen Beauftragten gegen Antiziganismus hier im Land Berlin bekommen. Das sind alles wichtige und notwendige Momente, aber es ist immer noch trotzdem ein Tropfen auf den heißen Stein, weil es sind nicht so viele in dieser Partei, die eben Menschen aus der Migrationsgesellschaft sind, so mit einem Migrationshintergrund haben. Das heißt, unsere Partei selber, auch die Linke, ist zu 95% weiß. Und das gilt für die anderen Parteien genauso. Das heißt, es ist existenziell für uns, dass wir Menschen mit Migrationsgeschichte in die Parteien reingehen und dann auch unsere Themen und unsere Bedürfnisse mit einbringen. Sonst funktioniert das nicht. Das heißt, auf politischer Ebene ist es wichtig, aber da ist die Möglichkeit, beispielsweise jetzt für das Mahnmal zu kämpfen, dadurch, dass man direkt betroffen ist, einfacher, als wenn ich jetzt über Bande spielen würde und dann mit anderen PolitikerInnen auseinandersetzen müsste. So. Das heißt, wir haben das in unserer Partei klar, dass wir für den Erhalt unseres Mahnmals kämpfen. Und genau, das ist ein Teil der Koalitionsverhandlungen. Ja.
Haben Sie Bütici, die letzten Minuten hier im Deutschlandfunk Kultur, und die wollte ich eben auch tatsächlich nutzen, nochmal auf das Mahnmal der von Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma einzugehen. 2012 im Berliner Tiergarten eingeweiht, seit 2020 quasi bedroht durch einen S-Bahn-Bau. Herr Bütici, wie ist die momentane Situation eigentlich?
Nichts Genaues weiß man nicht. Aber die Großköpferten halten sich bedeckt. Also ich finde es schwierig, dass man überhaupt darüber nachdenkt, dass das ist ja nicht nur ein Mahnmal für die Sinti und Roma, das ist eins, das uns allen gehört und sollte auch als eine Art Mahnung wahrgenommen werden. Und gerade wenn man sieht, dass eben Tiergarten, das ist denkmalgeschützt, ich verstehe das wirklich nicht. Und zumal, wenn wir langfristig darüber nachdenken, was das bedeutet, wenn wir diese Büchse der Pandora öffnen, was das langfristig auch für rechtsradikale Parteien heißt. So, wenn man das darf, dann weiß ich nicht, was man noch machen kann.
Es gab jetzt eine Einigung mit dem Zentralrat der Roma und Sinti in Deutschland.
Also ich habe mir persönlich eigentlich gewünscht, dass wir uns alle wenigstens bei der Sache einig sind, dass man bei der Sache keine Kompromisse eingeht. Ich weiß jetzt nicht, was der Zentralrat für Kompromisse eingehen kann, soll, will. Ich würde mir wünschen, dass man bei der Frage keine Kompromisse eingeht. Punkt.
Keine Kompromisse. Also beim Mahnmal der von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma im Berliner Tiergarten. Sie, Herr Bütici, haben mehrere Kurzfilme gemacht, die auf der Internetseite vom Mahnmal gezeigt werden. Aktuell Memory Boxes. Verschiedenste Persönlichkeiten, Roma-Persönlichkeiten haben Sie dargestellt. Was ist Ihnen da wichtig? Was wird erzählt?
Nächstes Jahr soll es zur 10. Jahresfeier des Mahnmals eine offene Ausstellung geben mit 9 autobiografischen Porträts von Menschen der Sinti und Roma Community aus aller Welt. Und dazu soll es 4- bis 5-minütige animierte Geschichten geben, also autobiografische Geschichten zu den Personen. Und da sind wir gerade dabei, mit der Stiftung Denkmal das zu konzeptionieren und zu realisieren.
Einige sind ja auch schon im Netz zu sehen von den Filmen. Jetzt haben wir den Filmemacher Hamse Bütici überhaupt nicht ausreichend zu Wort kommen lassen, aber deswegen vielleicht am Schluss nochmal der Hinweis, dass das Festival, was Sie mitorganisiert haben, Anfang Dezember eben im Kino, im Berliner Kino Movimento läuft. Arche Dikea heißt das Festival. Aber man kann auch im Netz sich jetzt schon informieren unter www.roma-filmfestival.com. Herr Bütici, ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch.
Ganz, ganz herzlichen Dank und einen schönen Donnerstagmorgen allerseits.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.